الرحمن الرحيم ربي يسر وأمر صدقكم ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركناها على البيضاء دلوها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم جزنا عنا وعن جزينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر المحجرين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك ارحم الراحمين. امين امين رب العالمين. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا المبنى المبارك الموسوم لثلاثة الأصول، ومع اللقاء 56 وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبكم أطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmenden, dem Barmherzigen und Frieden und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei der segensreichen Vortragsreihe bezüglich der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen. Und so sind wir heute beim Vortrag Nummer 57 angekommen. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
سوف نشرع في الشرط مباشرة وسنسمع الجزء الماضي من المتن كما تعودنا. وصلنا إخوات الإمام الإسلام إلى الأصل الثالث، إلى معرفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فبعد أن تعرفنا على الأصل الأول والثالث تعرفنا على معرفة الله عز وجل بالأدلة، معرفة صحيحة. ثم تعرفنا على معرفة دين الإسلام بمراتب الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان. بدأنا الوقوف مع الأصل الثالث، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وما زلنا. ما زلنا مع كلام المصنف رحمه الله تعالى الذي قال فيه: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبدأ بإقرأ، وأرسل بالمدثر وبلده مكة، وبعثه الله في النظارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه في التوحيد، ثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر الرجز أي الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراء منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 ولج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. كان هذا الكلام المصنف الذي وقفنا معه عدة لقاءات، ووصل بنا الحديث إلى قول المصنف عن النبي عليه الصلاة والسلام: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ. فتكلمنا عن فترة صبا النبي عليه الصلاة والسلام وفترة الشباب، ووصلنا إلى سنة 40 وبدء نصوص الوحي، فتوقفنا هنا عند أولى الآيات نزولا على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو موضوع اللقاء. سوف نقف في هذا اللقاء مع أولى الآيات نزولا على قلب نبينا في غار حراء.
So machen wir weiter, liebe Geschwister, mit dem, was der Autor erwähnt hat. Aufgrund dessen, weil wir heute etwas später dran sind, werden wir es weglassen, dass wir das auswendig Gelernte abhören. So werden wir einfach nur kurz erwähnen und schon weitermachen, womit der Autor hier fortfährt. Der Autor sagt, das Wissen über den Propheten Muhammad oder über euren Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Er ist Muhammad, der Sohn von Abdullah, der Sohn von Abdul Muttalib, der Sohn von Hashim, und die Hashim sind von den Quraysh. Und die Quraysh sind von den Arabern, und die Araber sind die Nachkommen von Ismail, dem Sohn von Ibrahim und Khalil, höchste Friede und Segen auf ihn und auf unseren Propheten. Er lebte 63 Jahre, 40 davon vor seiner Prophetenschaft und 23 als Prophet. Prophet wurde er durch Iqra und Gesandter durch Mudathir. Seine Heimat war Mekka. Allah erweckte ihn, um vor dem Schirk, also dem Polytheismus, zu warnen und zum Tawhid, dem Monotheismus, aufzurufen. Und er beweist die Aussage des Erhabenen: O du Zugedeckter, stehe auf und warne, und deinen Herrn, den Freisatz, den Größten, und deine Gewänder, die Reinige, und die Unreinheit des Götzendienstes, die meide, und halte nicht deinen Verdienst vor, und halte nicht für zu groß, und ertrage standhaft alles für deinen Herrn. Und die Bedeutung von stehe auf und warne ist, vor dem Schirk, dem Polytheismus, zu warnen und zum Tawhid aufzurufen. Und deinen Herrn, den Preise, bedeutet verehre und verherrliche ihn mit dem Tawhid. Und deine Gewänder, die Reinige, bedeutet reinige deine Taten von der Unreinheit des Schirk. Und die Unreinheit, die meide, Arrutsch bedeutet die Götzen, und Hajr bedeutet sie zu meiden, sich von ihnen loszusagen, so wie von ihren Anhängern. Er rief 10 Jahre zur Einheit Gottes, dem Tawhid, auf. Nach 10 Jahren wurde er zum 7. Himmel hinaufgebracht, wo ihm die Verpflichtung der 5 Gebete verkündet wurde. Er betete in Mekka 3 Jahre, danach wurde ihm angeordnet, die Hijr, die Auswanderung nach Medina, zu verrichten. Wir machen heute hier weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, und zwar, wie der Autor erwähnt, er lebte 63 Jahre. 40 davon vor seiner Prophetenschaft und 23 als Prophet. Prophet wurde er durch Iqra. Und heute, bismillahi ta'ala, werden wir über die ersten Verse sprechen, die offenbart wurden zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
عليه الصلاة والسلام في صدر سورة العلق، وهذه الآيات تحمل منهاجا ربانيا يحقق سعادة البشرية. وعلمنا كيف بدأ نزول الوحي في غار حراء، وقبل بداية نزول جبريل في غار حراء كان هناك قريب من 6 أشهر النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى رؤيا تحققت، وهذا مبدأ الوحي، الرؤية الصادقة تقريبا كما يقول رواة السير كان في ربيع الأول قبل رمضان الذي أنزل عليه الوحي فيه، فمن ربيع الأول لشهر رمضان 6 شهور. فترة الست شهور دي كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كلما رأى رؤيا تحققت، وده مبدأ الوحي الرؤيا الصادقة. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا جزء من 40 جزء من النبوة، أي أنها من المبشرات، ولكن لا بد من التنبيه لأن بعض الناس في زماننا بدأ لا يتحرك إلا من خلال الرؤى، وبدأ يعلق الأحكام على الرؤى، وهذا خطأ جسيم. لماذا؟ لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينا وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالأحكام لا نأخذها إلا من المنهج، من القرآن والسنة. فالرؤية ما تعطلكش عن عمل معين، فالرؤية ما تجعلكش في حزن أو كآبة، هي نوع من أنواع المبشرات. فمثلا تجد البعض مثلا حتى في مسألة صلاة الاستخارة، ولا أدري كيف انتشرت هذه الخرافة بين الناس، إنه لا يتحرك إلا لما يشوف رؤية، يعمل استخارة وينتظر. طيب هناك ماذا يرى الرؤى؟ إذا لو كان هذا الأمر كذلك خلاص مش هيفعل أي شيء، لما يبقى يشوف خلاص كده يريد أن يتزوج، عمل استخارة، طيب خليها بقى منتظرات حضرتك لما تشوف حالة منامك تبقى تتحرك وتروح تتزوج، بلاش كده. خلص دراسة البكالوريا كما تسمونها السنة الثانوية العامة، وعايز يقدم الأوراق فيلتحق بإحدى الكليات ومحتار أي الكليات، فعمل استخارة ومنتظر رؤية، هو فاضل له بس 2-3 عشان يدفع الأوراق، يبقى مش هيدفع أوراق ولا يخش أي كلية لو تتبع لابد من وجود رؤية عشان يتحرك. نقول لك لا، الرؤية نوع من أنواع المبشرات، إنما حضرتك لما تستخير بتقول لك ابدأ خذ بالأسباب. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا مقبل على زواج، مش كده حضرتك؟ يعني خليني أفهم حضرتك يا زكريا، أيوه الله يكرمك، حضرتك مقبل على إيه؟ زواج. أمامك يا شيخ زكريا تريد اختيار من بين امرأتين ولا تدري أيهما أفضل لك في الدين وفي المعاش، فنقول لك اعمل ايش يا زكريا؟ استخير. يعني ايه استخير؟ اقوم اصلي ركعتين وادعو الدعاء اللي اسال فيه الملك جل في علا ان ييسر لي الامر ان كان فيه صلاح في ديني ومعاشي، او يصرفه عني اذا كان في شر. صليت؟ نعم. دعيت؟ نعم. على طول خد بعضك يا شيخ زكريا وروح لاول واحده ترى فيها الدنيا وخلق وخبط على الباب. خبطت على ذلك، السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا يا ولد، أنا جيت والله طالب الأرض، أرض يد الناس، مرحبا بك. قربت؟ اتفقت؟ تعال عشان نعقد عند الشيخ سيد، عقدنا لك؟ يبقى ربنا اختار غلط، يبقى ربنا ايه؟ اختار غلط. لا ده أنا أروح أول لما خبطت مين؟ أنا زكريا، عايز ياسر زكريا. والله أنا طالب القرب، ما عندناش يا ابني حاجة هنا للقرب، مع السلامة. البنت اللي عندنا مش للزواج، لو واخدها ابن عمها بس، يبقى ربنا ايه؟ صرفها عنك، روح البيت التاني وخبط. أنا عايز القرب، يا أهلا وسهلا بيك يا شيخ، هو اللي زيك تربي يا شيخ زكريا، ده اللي زيك مش هقول لك الأنسيخ. ماشي يبقى ربنا اختار، فهمت حاجة؟ يبقى لازم آخد بالسبب. استخرت ماشي كده، عايز اقدم الاوراق في الكليات، خلاص كده بعد ما استخرت أشوف الناس ترتاح لإيه، نفسك مرتاح لإيه، ميولك العلمية إيه، ما في كليات مختلفة، أنت ميولك مجتهد في إيه، في كذا، طيب روح اترك الباب على طول وروح، روح تقدم في كلية الطب مثلا، وأنا بحب الطب، أول لما أروح قالوا لي المجموع بتاعك ناقص نص درجة، لا قبول لك عندنا، لكن ممكن تقبل في طب أسنان، إنما طب بشري لا، ماشي كده؟ آه لا أنا ما ينفعش في الأسنان يبقى أنا أروح هندسة، مثلا يعني، هكذا، روح خدوا منك الأوراق بس بنختبرك دلوقتي، وهكذا. بعض النساء في الرؤية دلوقتي بعض الأخوات مستنيني على المواقع الخاصة للفتاوى وغيرها، يعني في موقع كده للفتاوى، انقل بقى الحزن. في مجموعة، فيهم مجموعة كلام خاص، كله رؤية، وبعدين بقى خلي بالك وكأن الأخت بتحلم كل ساعة، والله العظيم، أنا أقول يا ضيقة من واحدة. تسرد لك في اليوم الخمس رؤية، إذا كل يوم ثلاث أربع رؤية خمس رؤية في إيه؟ هي بتنام كم مرة دي؟ وبقى هي رؤية طويلة فتوجع الدماغ، وكأنها لا تريد أن تتحرك إلا، مشكلة خطيرة جدا، لازم ننتبه لها. كذا مرة لك يا أخت الله يبارك فيك، اسألي عن الأحكام الشرعية، اسأليني عن الفقه في الدين، دعك من الرؤى، فالرؤى من المبشرات، استبشري وانطلق. وكأن كلامك لا يفهم، بعدها على طول تصدق أي الكلام ده؟ طب في حلم تاني. يا ربي وكأني بقول لها طب هل الحلم اللي عندك التاني؟ هي المشكلة كده، فناس عطلوا حياتهم على إيه؟ على الرؤى. تخيل مثلا أن أضرب لك مثال، أحيانا يكون عندك ضيف مشغول عن ضيفك عشان تفسر رؤى في التليفون، مش عارف حتى تقعد مع ضيفك اللي قاعد معاك، مش عارف تشرب معاك كوباية شاي، ماشي كده؟ حلم، ودي حلم، تقول لك، تقعد تقول الكلام ده لأنه ممكن يسمعونني الآن، فيمكن الكلام يبقى واضح كده، يمكن أحيانا بتكتب على الورقة قبل ما بتوضح عشان كلامك مش مفهوم، لا الآن ربما يكون في بث مباشر زي ما أنت قلت، فيسمعنا هذا الكلام. قول يا أخت الله يبارك فيك، الرؤى من المبشرات، إن لقيتي حاجة تكرهيها استعيذي بالله من شرها ولا تحكيها لأحد لأنها لن تضرك. طب لك حلوة استبشري وخذي الأسباب وانطلقي، ما تقفليش. ها لا دلوقتي بقى كل حاجة، وخلي بالك بقى وعايشين بقى احنا بقى في الرؤى مع الأسماك وعلى الانتحار، والله العظيم يطلعوك في السماء فوق ونزلوك البحر، يا رب سلم، كانت مشكلة صحيحة، نقول لك لا، تنتبهوا بارك الله فيكم لهذا الأمر، مش كل حاجة ترويمة، 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 لما احنا بقينا ترويمة خالص، زي ما قلت لكم قبل كده تحس إن الأمة دي بقت نايمة خالص، إمتى هنستيقظ ونعمل عشان نتقدم؟ هنفضل نايمين على طول، كله عنده، كله نايم، مش حد هيصحى بقى ولا إيه؟ عشان نصحى؟
لا،
لازم نصحى. الأمم يا جماعة وصلوا الأمر زي ما بيقول، واحنا لسه نايمين بنحلم، مشكلة ازاي؟ فالنبي لما قال الرؤيا جزء من 40 جزء من النبوة، عايز يقول لك إنها من المبشرات. من إيش؟ قالوا، لكن ما يقفش عليها عمل. ما تقفش حياتك على رؤية. ماشي كده؟ أحيانا في بيوت بتخرب بسبب رؤية. أه والله. خاصة إبليس يجتهد في هذا الباب. يجيب لها مثلا زوجها بيأذيها تطلع بقى تقول انك ده عدو، ده الزوج ده عدو ليا، تتخرب البيت وتتلكف له، ما انت جيت لي بريق ضربت ايه، ضربتك في الرؤيه، مشكله كبيره جدا، ولا تشوف خالتها ولا عمتها ولا خالها وده من الشيطان، فانتبه يا الله يبارك فيك، لا انتبه، ما زال انا نبهت هذا الباب، الباب ده خطير جدا، خلاص؟ طيب الرؤية من المبشر، فظل النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول جبريل عليه في بر حراء 6 أشهر كلما رأى رؤية تحققت، وخلي بالك تحقق الرؤية علامة صلاح لك، أنت ما تشوف حاجة وتتحقق أبشر. لأن في بعض الناس بعد يخاف كثيرات يتم يا شيخنا أنا كل ما أشوف حاجة تتحقق أنا خايفة قوي. بالعكس يا أمي بتتحقق يعني خير حلوة قوي، استبشري خيرا، فيكي صلاح، توكلي على الله عز وجل. ماشي كده؟ طب لما أشوف حاجة تتحقق لا مش تتحقق يا وحشة ما تحكيهاش بس مش تتحقق كده ما كده أهم شيء الحلوة بتتحقق. آه طب ما تقارنش بالوحش، أصل أنا مش بيموت ولا الموت وحش. شفت عمي هيموت يا ستي يلا مش هيموت ناقص عمر، هيموت ناقص عمر، حول ولا قوة إلا بالله. ما دام تخافي ادعي له ربنا يثبته، وده قريب عبادة ربنا. أنا أدام ربك ما شاء الله عليك هتخلصي العيلة. طيب زي الملك اللي شفتم بقصة الملك اللي شاف رؤيا إن أسنانه كلها بتقع. قام الملك فزع عايز يشوف حد يقول له الرؤى. هذا المعبرين جابوا له واحد لما حكى له رؤيا كشر كده وقال له هل رأيت هذا حقا؟ قال له أيوه. ملك إيه؟ قال له كل قرايبك هيموتوا قبلك. الملك غل هتموت كل الناس اللي حواليا. أمر اسجنوه. طيب سجن جانا واحد تاني بس كان حكيما. شوف اللفظ الملك حكى له الرؤيا وغضبان جدا. رأيت المهم ان كل اسناني بيقعوا. قال له حقا رأيت؟ قال ابشر ايها الملك ستكون اطول العائله عمرا. اطول العائله عمرا. فصور الملك وامر له بجائزه. طب هو قال غير الثاني؟
نفس الكلام
لكن ايه اللفظ الجميل. فالبشر والله انا شفت عمي بيموت. بيموت؟ طب خير. طب نقول لك يا اخت الله يبارك لك الموت يعبر في الرؤى على المقيت. والله الموت يعبر بطول العمر. انما لما يسقط الاسنان ده الموت. قراء القرايب. وانت عمرك طويل قوي. يعني الاسنان بتسقط ده على حسب نوع السنه والدرس. قريب هيقع. ماشي كده؟ انما انت هتطول شويه، انت معمر لغايه ما توقع سنانك، فما تخافش على نفسك انت. طب اللي وقع ده ها؟ اذا كان مش عارف يقول لك نادي يبقى مش عارف اخ مش عارف، اذا كان درت يبقى الاب يبقى مش عارف ايه الام. في كده عند المؤولين في التفاسير يقول لك دي كده دي كل سنه ليها درجه قرابه يعني. زي الاصابع خمسه لكل اصبع له تاويل وله تفسير. ماشي كده؟ يقول لك مثلا الصباع ده اسمه ايه؟ إذهال، دي صلاة الفجر. واللي جنبه اسمه السبابة، صلاة الظهر. واللي جنبه ده اسمه ايه؟ الوسط، صلاة العصر. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ها؟ واللي جنبه ده اسمه ايه ده؟ الخنصر. وده البنصر، ده البنصر. البنصر ده بقى صلاة المغرب، والخنصر ده اسمه ايه؟ صلاة العشاء. خلاص كده؟ فشوف ليه رؤيه كده مش عارف في حاجه ملخبطه عندك هنا، يبقى انت ملخبط في الصلوات، في حاجه مش مظبط فيها حالك. خلاص كده؟ وتؤول في المال، وتؤول في الاقارب والاولاد دول. شفت البعض طواله ما شاء الله فيهم خير وانا بس قريبك زي العسل والمال هيزيد. لقيت صباعك اتقطع بس مالك هي حد يعتدي عليك وياخد منك المال او يضرك في شيء معين وهكذا. فهذا نقول لبشر. طيب الكلمة الحلوة لما تيجي تعبر رؤية أو تأولها فما تجيش يقول آه شفت هيموت هيموت. طب والله لن يموت إلا بأمر الله ولن يموت إلا بأجر. انتبه بقى والموت خير. يعني انتوا عارفين الحريف ماشيين دي ده الموت راح بس للمؤمن على الأقل مش هتجيب الوجودي في القبر. مش عارف يخاف من الموت ليه؟ والله مشكلة خطيرة جدا. والنبي يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أي كنت خايف أنك مستعد مثل محمود، إنما أنت خايف من الموت عشان الدنيا ملأت القلوب. نسمع الموت إيه في إيه؟ ودي مشكلة خطيرة جدا ثانية، خلي بالنا منها. شفت ما شعبي بعد الشر، هو الموت شر؟ لا، الموت شر. الموت خلق من خلق الله، قال في كتابه خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا. فلان مات يعني اتخطف ازاي؟ ده كان صغير اتخطف. والله ما اتخطف ولا فعل. لم تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجله. يبقى احنا لو فهمنا عقيدتنا صح هنرتاح، مش رؤية تعقر تطوير ولا تقلب مزاجنا ولا تخرب بيوتنا ولا تعقر أعمالنا. لا لا لا، يبقى الرؤية مبشرة. إذا كانت وحشة ما تحكيهاش لحد، حضرتك يعني وتوصي كمان ولا ما تحكيش، قولي بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن تضر. لكن لازم تزن ولازم تحكيها، مفيش فايدة. يقول لها النبي قال لها كده، لازم تزن ولازم تحكي. طيب إن حكيتي بمفهوم مخالفة بقى، هو النبي قال كده، وإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهه أو ما يكرهه فليستعذ بالله من شره ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. طب أنا خالفت النبي وحكيت، يبقى هتضر بأمر الله عز وجل. فهمت حاجة؟ يبقى لما تلتزم المنهج ترتاح، ما تتعبش. يبقى تعبنا جاي منين؟ من البعد عن المنهج. يبقى لما الرؤية تتحقق بشارة حلوة يا أخي أبشر. طب الآن ليه؟ وقلقني معاك ليه؟ ما تقلقنيش، خلاص أنا مش ناقص قلق. أنت الآن اقلق لوحدك، ما تقلقناش معاك بقى. الله يكرمك. رضي الله عن عبد الله بن عباس كان جالس في مجلس، فطائر كده طار من فوق المجلس عصفورة ولا حاجة، فزع كده عمل الصوت صاح. فواحد من قال خير خير. جماعة بتوع التشاؤم دول لما يشوف المشاعر البومة أعوذ بالله، يا رب اليوم ده احنا اصطبحنا بمين النهاردة؟ أهو نفسي. فصاحبنا بيتشائم من الطائر ده، خير خير يا ربك على الخير، فتحتها مصيبة. شوف فكر ابن عباد قال لا خير ولا شر، لا خير ولا شر، يعني ما يتعلق بصوت هذا الطائر لا خير ولا شر، الأمر لله عز وجل، ابدع لله تعالى. خلاص؟ فدي نخلي بالنا من الأحكام دي، مهمة أوي. طيب إذا ست شهور النبي يرى رؤية بس حق، فهذا ما دفع النبي عليه، دفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو في غشرة يتحلف بما فتح الله به عليه من فتوحات وعبادات، يتفقه يتأمل بعظم سنة الصلاة، يعبد الله عز وجل، حتى جاءه جبريل عليه السلام. وده اللي احنا نقف معاه في هذا اللقاء.
Wie erwähnte die Geschwister, der Autor erwähnt hier, er lebte 63 Jahre, 40 davon vor seiner Prophetenschaft und 23 als Prophet. Prophet wurde er durch Iqra. Iqra, das ist die Sura Nummer 96, das Anhängsel. Das ist ja die ersten Worte, die offenbart wurden, sind auf den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Höhle in Ghar Hira. Man sollte erwähnen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bevor er die Offenbarung bekommen hat, yani die erste Offenbarung hat er im Monat Ramadan bekommen und wird gesagt in Rabi' al-Awwal, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist eine Zeitspanne von ungefähr 6 Monaten, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam angefangen, Träume zu sehen, die dann in Wirklichkeit yani auch so vorgekommen sind. Yani 6 Monate, bevor er die erste Offenbarung bekommen hat, hat er immer und immer wieder nachts Träume gesehen, die dann in Wirklichkeit auch so passiert sind, wie er sie geträumt hat. Und dies sind frohe Botschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Traumsichtung sozusagen ist ein Teil von 40 Teilen der Prophetenschaft. Ist ein Teil von 40 Teilen der Prophetenschaft. Wenn wir hier erwähnen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat 6 Monate lang Träume gesehen, die dann auch wirklich so wahr geworden sind. Wenn wir das mit unserer Zeit heute vergleichen, dann sehen wir, dass bezüglich dieser Thematik viel falsches Verständnis im Umlauf ist. Und zwar genau, was damit zu tun hat mit den Traumdeutungen. Und das ist eine Katastrophe in der heutigen Zeit, dass man sich beispielsweise nur noch mit Träumen bewegt. Wenn ich nur noch mit Träumen bewegt, bedeutet, ich mache nur noch das oder das, wenn ich einen Traum sehe. Und das ist heute sehr, sehr, sehr verbreitet. Oder auch bei Salat Istikhara, yani wenn man vor einer Entscheidung steht beispielsweise und man macht diese Salat Istikhara, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Segen gibt in dieser Sache. Bei vielen ist es dann so, dass sie auch hier dieses falsche Verständnis haben, dass sie sagen, wenn man Salat Istikhara betet, und viele von euch haben das mit Sicherheit schon gehört, wenn man Salat Istikhara betet, muss ich in derselben Nacht einen Traum sehen. Und das ist ein falsches Verständnis, was keinen Hand und Fuß hat. Salat Istikhara bedeutet einfach nur, Allah subhanahu wa ta'ala erleichtert dir den Weg. Wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat mit dem Heiraten beispielsweise. Du hast hier einmal diese Schwester zum Heiraten.
Zakaria
hat diese Schwester zum Heiraten und diese Schwester, bei Zakaria ist ein bisschen mehr und der hat noch diese und diese. Ja, Zakaria, es gibt zwei Schwestern, die dann hier zur Auswahl stehen zum Heiraten beispielsweise. Einmal diese und diese. Dann geht er zu der, wo er betet Salat Istikhara und dann geht er als erstes zu der, was ihm mehr
aussieht.
Der Sheikh erwähnt, Zakaria hat dann Salat Istikhara gebetet und der muss sich dann natürlich direkt bewegen, wenn er wartet. Der Sheikh erwähnt, wenn du Salat Istikhara betest, was heiraten angeht, und du hast zwei zur Auswahl und du wartest, bis du einen Traum siehst, dann werden beide heiraten und du wartest immer noch auf den Traum. Deswegen, ja, beispielsweise, du hast hier eine Schwester und noch eine Schwester, die zur Heirat in Frage kommen würden, dann gehst du zu der natürlich, bei der du dich eher hingezogen fühlst. Dann gehst du hin, ja, du gehst direkt zum Haus, du versuchst mit dem Papa zu reden, so und so, so und so, so und so. Und dann sagt er dir, Khair, okay, machen wir Papa, geheiratet. Ja, das bedeutet, du hast Salat Istikhara gebetet und Allah Azzawajal hat dir erleichtert, genau diese Schwester zu heiraten. Nun betest du Salat Istikhara und gehst zum ersten Haus und der Vater sagt dir, nee, die ist schon versprochen für irgendjemand anderes oder sonst, oder wir wollen dich nicht oder sonst irgendwas. Ja, und du gehst dann zum zweiten Haus und es klappt da, dann hat Allah Azzawajal es dir so vorgeschrieben, dass du diese heiratest und dass du extra nicht diese heiratest. Das Problem ist heutzutage, liebe Geschwister, dass man immer ein falsches Verständnis hat bezüglich Träume. Ja, wie wir erwähnt haben bei Salat Istikhara, du musst einen Traum sehen. Wenn du keinen Traum siehst, dann hast du etwas falsch gemacht oder sonst irgendwas. Und das ist ebenfalls ein falsches Verständnis. Istikhara bedeutet einfach nur, du gibst deine Angelegenheit Allah Azza wa Jalla. Und Allah Azza wa Jalla leitet dich sozusagen. Ja, du gehst zu diesem Weg, du findest vielleicht Probleme, aber du versuchst dieses zu überwältigen und es klappt, khair inshallah. Wenn es gar nicht klappt, dann bedeutet es, Allah Azza wa Jalla will diese Angelegenheit nicht für dich oder es ist nicht gut für dich. Ebenfalls beim Studium, wenn du beispielsweise dein Abi gemacht hast, und du weißt jetzt nicht, was du studieren sollst, Jura oder Medizin, dann gehst du ebenfalls zu dem, was du dich, ja, du machst das Tichara-Gebet, und du gehst zu dem, was dich eher anzieht. Wenn es da klappt, khair inshallah, wenn es nicht klappt, ist es besser für dich, das andere zu studieren. Und dies in allen Bereichen des Lebens. Nur das, was wir heute durchleben, ist, dass die Umma sozusagen von Träumen lebt. Ja, wie der Sheikh erwähnt hat, wir sehen andere Menschen, die haben es geschafft, zum Mond zu fliegen, und wir sind immer noch am Träumen. Ja, subhanallah. Warum? Weil das merkt man auch bei der Fragerunde. Ja, wenn man Fragen stellt, wenn der Sheikh Fragen annimmt, ist es oft so, man kann das natürlich auch nicht negativ alles verallgemeinern und sagen, es ist immer so, aber es ist sehr oft so, dass da immer Träume dabei sind. Und dann sind keine Träume von zwei Sätzen, dann kommt so eine Latte hingeknallt und ja, wie der Sheikh schon mal gesagt hat, als wäre das ein Drehbuch für einen Actionfilm oder so. Ja, es ist heftig sozusagen. Ja? Ich habe das gesehen und das gesehen und das gesehen und das gesehen und ich sehe, dass ich auf einem hohen Berg stehe und ich falle runter und was bedeutet das? Und ich habe gesehen, dass meine Träume, dass meine Zähne abfallen und ich habe geträumt, dass mein Onkel stirbt und so weiter und so fort. Yani wie wir erwähnt haben, Träume, wenn du etwas Schönes träumst, dann ist das eine frohe Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Träumst du etwas Schlechtes, dann suchst du Zuflucht von dem Shaitan und gut ist, yani was willst du dich doch noch großartig aufhängen und das und das und das und das und das und das. Ja? Aber, wie der Sheikh erwähnt, manche Frauen schicken 2-3 Träume am Tag. Yani, Mittagsschläfchen, ihre Siesta hat sie einen Traum gesehen und abends hat sie einen Traum gesehen und morgens nach dem Fest hat sie einen Traum gesehen und so weiter und so fort. Ja? Das ist ja nicht das Traurige. Dann sagt die Sheikh, ich habe das geträumt und meine Schwester hat vor einer Woche das geträumt und meine Tante mütterlicherseits das und meine Tante väterlicherseits das. Ja, eine Umma, die sich nur noch im Träumen aufhält. Die sich nur noch im Träumen aufhält. Und manche gehen sogar so extrem weit, dass sie aus Träumen Urteilen ziehen. Ja, sie sieht wahrscheinlich, ihr Mann hat sie im Traum geschlagen und dann steht sie morgens auf, ich will die Scheidung von dir. Warum willst du die Scheidung? Ich habe im Traum gesehen, dass du mich schlägst. Ja, nee, subhanallah, das ist... Für uns hört sich das vielleicht lustig an, aber es gibt wirklich manche, die so fokussiert sind auf diese Träume, dass sie sich nur noch bewegen, was Träume angeht. Ja, ihre Urteile entnehmen sie aus dem Traum und so weiter und so fort. Und dies ist keine schöne Art und Weise. Dies ist keine schöne Art und Weise. Denn wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, yani wenn jemand etwas Gutes sieht, dann ist es gut. Und wenn er etwas Schlechtes sieht, dann soll er es nicht weiter erzählen, damit es auch nicht so geschieht. Natürlich gibt es Träume, die bestimmte Bedeutungen haben. Das soll ja jetzt nicht, wir sagen ja nicht, die Träume haben überhaupt keine Bedeutung. Ja, aber die Träume können Bedeutungen haben. Aber das, was viele heute falsch verstehen, die sehen die Träume als Offenbarung. Als wäre immer noch Offenbarung von Allah als solche. Ja, er träumt etwas und das ist eine Botschaft von Allah oder ähnlich. Ja, und ebenfalls derjenige, der die Träume deutet, sollte eine Weisheit haben, wie er diesen Traum deutet. Er sollte eine Weisheit haben, wie er diesen Traum deutet. Und jetzt beispielsweise, es gab einen König, der hat geträumt, dass seine ganzen Zähne abgefallen sind. Und dies ist ein Zeichen oder kann ein Zeichen dafür sein, dass seine Nahestehenden versterben werden. Oder dass viele vielleicht von seinen Nahestehenden versterben werden. Oder vielleicht sogar alle. Ja? Und dann hat er diesen Traum gesehen. Und dann hat er gesagt, trink mir den ersten Traumdeuter. Da kam der Traumdeuter. Und er hat ihm gesagt, ich habe geträumt, dass meine ganzen Zähne abgefallen sind. Und dann hat er gesagt, was, du hast das wirklich geträumt? Und dann hat er gesagt, ja, habe ich geträumt, mach da, deine ganzen Verwandten werden sterben. Dann hat er gesagt, komm, steck den gerade mal in den Knast, der gefällt mir schon mal gar nicht. Ja? Dann kam der Zweite, der hatte Weisheit gehabt. Und dann hat ihm gesagt, ich habe geträumt, dass meine ganzen Zähne abgefallen sind. Und dann hat er gesagt, was, du hast das wirklich geträumt? Ja, ja, habe ich geträumt, frohe Botschaft. Du wirst derjenige sein, der von deiner Familie am längsten lebt. Ja, wenn du das so siehst, dann haben beide dasselbe gesagt. Ja, nee, wenn ich sage, ich werde am längsten leben, dann bedeutet das im Umkehrschluss selbstverständlich, alle Verwandten werden vor mir sterben. Ist automatisch so. Und guck mal, der eine hatte Weisheit gehabt, dann hat er ihm sogar ein Geschenk noch mitgegeben. Der hat Weisheit gehabt. Und der andere, der war ja krass, der hat direkt gesagt, deine ganzen Verwandten werden sterben. Dies, liebe Geschwister, nur auf die Art und Weise, wie man diese Träume, wenn man träumt, wie man diese zu deuten hat. Aber wie gesagt, manche sogar, ich habe gesehen, dass mein Onkel stirbt. Ja, und dann bekommen sie Panik und ich muss zum letzten Mal meinen Onkel besuchen und so weiter und so fort. Ja, nur weil du träumst, dass er stirbt, heißt das nicht direkt, dass er sterben wird. Ja, selbstverständlich wird er sterben, ihr wisst aber, was gemeint ist. Nicht, dass er jetzt unbedingt direkt sterben wird. Und selbst, subhanallah, die Traumdeuter sagen, der Tod im Traum ist genau das Umgekehrte. Wenn du siehst, dass jemand im Traum stirbt, bedeutet es, dass er ein langes, erfülltes Leben haben wird. Und wenn du siehst in deinem Traum, vor allem die Schwestern, die anwesend sind, wenn du siehst, dass dein Onkel oder Vater, Bruder oder sonst irgendwie verstorben ist, dann bedeutet dies, dass er ein langes, erfülltes Leben haben wird. Und so ist es überall. Es gibt Verschiedenes, ja, auch bei den Zehenabfallen, welcher Zahn abfällt, welcher nur locker ist. Da gibt es schon Leute, die sich darauf spezialisiert haben, was das bedeuten kann, wenn du deine Finger siehst, ja, dass der eine vielleicht gebrochen ist oder du hast lange, schöne Finger, was das auch bedeutet und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Dinge. Aber einfach nur, man sollte sich nicht daran festhalten und nicht versuchen, aus allem ein Signal oder aus allem eine Botschaft zu entnehmen. Yani, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, saß eines Tages in seiner Runde, ja, und ein Vogel oder ähnliches, ja, flog vorbei mit einem lauten Ton sozusagen. Und einer in der Runde saß da und hat gesagt, Khair, 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 inshallah. Und subhanallah, das sind ebenfalls Leute, die aus allem, eine der sieben. Gutes. Khair, Sie wissen ja. Dass er gesagt hat, Gutes, inshallah, Gutes, Gutes. Ja? Und dann hat er gesagt, im Abbas, radiallahu anhu, yani, es ist weder gut, noch es ist schlecht. Yani, alles kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, nie so wie diejenigen, die versuchen, aus allem Signal, aus allem, was geschieht, aus jedem Ereignis, irgendwie eine Botschaft zu entnehmen oder ähnliches. Dies, liebe Geschwister, wurde erwähnt, damit man bezüglich dieser Angelegenheit Träume, wenn wir sprechen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat geträumt und diese Träume sind wahr geworden. Nicht, dass jetzt die Schwestern jetzt erst recht loslegen und ihre Träume von vor 10 Jahren auspacken, sondern dies war einfach nur das gewesen, um zu zeigen, die Träume des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, 6 Monate bevor die Offenbarung angefangen hat, alles, was er geträumt hat, ist wahr geworden. Und dies waren Vorzeichen der Offenbarung. Und dann kam es so, dass er in diesem Monat Ramadan in Ghar Hira, yani in dieser Höhle, die bekannte Höhle, dass er da die erste Offenbarung bekommen hat.
أود التنبيه في هذا المقام مثلما تكلمنا عن الرؤى والأحلام أننا لا نتضايق من الرؤى لكن الذي يضايق الإنسان لاعتقاد الخاطئ المتعلق بالرؤى عندما أتكلم في هذا الباب أنا لا أتضايق بالعكس السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في كل صلاة يسأل أصحابه من منكم رأى رؤيا فمن رأى رؤيا حكاها للنبي وأولى له النبي لدرجة أن عبد الله بن عمر تمنى أن يرى رؤيا عشان يحظى بهذا الشرف بين يدي رسول الله أنه يحكي رؤيا للنبي وبالفعل رأى رؤيا رضي الله عنه وارضاه الرؤيا اللي رآها رأى كأنه يقف على استبرقة يعني سجادة سمنت التقديس لا مصلية كده تطير به بين السماء والأرض ومر بنا على الجنة ثم وقفت به على شفير جهنم رجل عن أرضه فاشتد فزعه وخوفه عندما رأى النار فإذا به يسمع من ينادي عليه يقول له يا ابن عمر لن ترى لن ترى ما تخافش لا تخف لا تخف وقام من نومه طبعا الرؤية صعبة جدا طيب كيف يحكيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى أختي حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي وقف عليها ما رأى لكي تعرض هذه الرؤيا على رسول الله فراحت حكتها للنبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل فضلوا بس قيام إيه الليل الله يبقى دي كانت رؤية تذكير لما شاف النار رؤية ايه تذكير ان انت لازم ترتفع للمقامات العالية قوي ارتفع بقيام الليل قال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل يقول سالم ابن عبد الله بن عمر فبعدها ما نام ابي الليل الا قليلا هو قائم لله رب العالمين يعني بعدها ما تركش قيام الليل إذا كان من هذه النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل أصحابه عن رؤاه ويؤونها لهم وهذه سنته عليه الصلاة والسلام كالتكليم يبقى إحنا لا نتضايق من كثرة الرؤى ولكن اللي بيقلمنا ويحزننا أن أصبحت الرؤية تعطل وتخوف وتفزع وأصبح يحيطها اعتقادات باطلة ده اللي بيتعبنا انك بتحس من سرد السرد لرؤياه انه خلاص اكن الدنيا اتخرجت على الرؤية دي خلاص مش هيتحرك ولا هيعمل مشكلة ده اللي احنا بننكره وده اللي بنحاول منه ده بالعكس الانسان يستبشر بالرؤى الطيبة من المبشرات المبشرات النبوة خلاص كده اذا لو كان عندك رؤية طيبة اي رؤية لا بأس ان تأتي لبعض أهل العلم أو أهل الفضل أو أهل الوضع أهل الفهم والحكمة استردها عليهم من باب البشارة
ولا تعرض عليها أحكاما، ما تعرضش عليها، ده اللي ننكره عليك ونخاف عليك من هذا الاعتقاد الخاطئ أو الباطل في هذه. فلابد أن نفهم الكلام فهما سديدا، إن البعض أحيانا يكون له أفعال مبشرة ولابد أن تسرد، يكون فيها بشارات للأمة، فيها بشارات لنصر الدين وتمكين المسلمين، خلاص؟ فاحكي، احكي رؤاة طيبة لمن تثق في علمه وفهمه أن يؤولها لك، لأنه كما قال النبي في بعض الروايات أن الرؤية على جناح طائر، إن عبرت وقعت. لو لما قالوا إن عبرت تعبيرا صحيحا، يبقى إذا لا تحكيها إلا لمن تثق في علمه وفهمه في هذا الباب، وإلا فلا، ماشي كده؟ ودي من ضمن المبشرات. يبقى ما ننكره في باب الرؤى ماذا؟ أن تعلق حياتك عليه، أو تخدم، أو تتقلق، أو تنزع، أو وترتبط بها تشاؤم مطيرة وتبعد بها عن العقيدة الصحيحة، أو تعطل فيها أعمالك. نقول لك لا، استوب بقى، أنا هلعب منك وأقعد كل مرة أقول لك تريمة تريمة تريمة، تبقى مشكلة. أنت حاجة؟
نعم. Was der Chef erwähnt hat, liebe Geschwister, was sehr, sehr wichtig ist, dass auch niemand das falsch versteht, was der Chef vorhin gesagt hat. Ja, nee, er wollte damit nicht sagen, dass er es lästig ist, Träume zu deuten oder ähnliches. Ja, oder dass er sagt, ich möchte keine Träume annehmen oder ähnliches. Nicht falsch verstehen. Das, was ihn nur bei dieser Sache sozusagen, oder was ihm am Herzen lag zu erwähnen, ist das falsche Verständnis, was viele Menschen oft diesbezüglich haben. Ja, dass wir uns nur noch bewegen mit Träumen und Signalen und Träume falsch auslegen und so weiter und so fort. Was nicht bedeutet, dass der Sheikh es weigert, Träume zu deuten. Natürlich wird er das auch weiterhin machen, aber wie gesagt, nicht so, dass man das Gefühl hat, dass diese Person ihr ganzes Leben hängt jetzt an diesem Traum. Ja, wird es passieren, wird es nicht passieren, wie läuft es weiter und so weiter und so fort. Selbst der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist eine Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der jedes Mal nach dem Gebet sozusagen seines Sahaba gefragt hat, wer von euch hat einen Traum gesehen, dass ich ihn deute? Wer von euch hat einen Traum gesehen, damit ich den Traum für diese Person deute? Sogar so weit, dass Ibn Umar radiallahu anhuma sich gewünscht hat, weil er nicht geträumt hat, sich gewünscht hat, dass er eines Tages auch mal was träumt, um vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Erläuterung zu bekommen. Und dann war es irgendwann so weit, dass er ebenfalls etwas geträumt hat und dass er auf einem Teppich, auf sowas wie ein Gebetsteppich, so einen fliegenden Teppich, dass er flog sozusagen und am Paradies es gesehen hat und so weiter und so fort und dann zur Hölle, aber nicht da reingefallen ist oder ähnliches. Ja? Nein. So, dass er bis zur Hölle sozusagen gekommen ist, so die Vorstufe sozusagen, die Toren sozusagen, und dann hört er eine Stimme von hinten, hab keine Angst, du wirst nicht da reinfallen. Hab keine Angst, du wirst nicht da reinfallen. Als er in diesem Traum geträumt hat, wollte er die Erläuterung davon und hatte seiner Schwester Hafsa radiallahu anha gegeben, dass sie dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie war die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sie ihm diesen Traum erklärt, damit er ihn deutet. Und dann hat sie ihm gesagt, der und der hat den und den Traum gesehen. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, der beste oder welch Güte oder welch guter, ja, welch gute Person Ibn Umar ist, ja, ni'ma ar-rajul eigentlich bedeutet sogar noch besser, der Beste sozusagen. Ja, wenn er in der Nacht Qiyam al-Layl beten würde. Yani, sinngemäß, was für eine hohe Position Ibn Umar hat, wenn er in der Nacht Qiyam al-Layl beten würde. Yani, sein Sohn Salim hat gesagt, von diesem Tag an habe ich meinen Vater gesehen, wie er nur noch ganz, ganz wenig in der Nacht schlief. Wie er nur noch ganz, ganz wenig in der Nacht schlief und er mit Qiyam al-Layl nicht mehr aufgehört hat. Dies ist die Position, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, welch gütiger Mann oder welch guter Mann oder welch Person, wenn er Qiyam al-Layl beten würde. Und dann hat er bis zum Ende, hat er nicht mehr Qiyam al-Layl unterlassen. Dies, liebe Geschwister, nur damit das Verständnis klar ist, damit keine Schwester jetzt, vor allem weil wir über die Schwestern geredet haben, dass sie es nicht falsch versteht und sagt, sollen wir jetzt nichts mehr stellen. Ja, schon, aber es sollte ja nicht im Rahmen bleiben, es sollte nicht übertrieben sein. Ja, und ebenfalls sollte es nicht so sein, dass dein Leben daran hängt. Ja, dass du einen Traum gesehen hast, du kannst dich nicht mehr fortbewegen, bevor dieser Traum nicht gedeutet ist. Das ist ja eine falsche Art und Weise. Schreibt man da wissen, was in Abu Infoch immer. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt auch sinngemäß, der Traum oder die Traumsichtung sozusagen ist auf zwei Flügeln eines Vogels. Wenn es richtig erläutert wird, kommt es runter. Mit dem Runterkommen ist natürlich gemeint, passiert es so. Aber die Gelehrten sagen, die Voraussetzung dafür ist, dass es korrekt erläutert wird von den Leuten des Wissens, in dem man Vertrauen hat. Dies, liebe Geschwister, nur damit kein falsches Verständnis bezüglich dieser Thematik aufkommt.
Nein. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ هل هذا اعتراض من نبينا عليه الصلاة والسلام على جبريل عليه السلام زي ما انت اقول لك ايه مش هعمل هذا ليس اعتراض مطلق ولكن هذا إخبار عن حاله صلى الله عليه وسلم انه لا يقرأ ولا يقرأ انه كان أميا لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة صلى الله عليه وآله وسلم فضمه لجلس الثاني وقال اقرأ يا محمد قال ما أنا بقارئ أي أخبرتك أني لا أقرأ ولا أفهم صلى الله عليه وسلم فضمه في الثالثة ويقول اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم خمس آيات هذه أولى الآيات نزولا على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام تعالوا لنقف مع بعض الإشارات الإيمانية في هذه الآية اقرأ باسم ربك الذي خلق هذه البداية هنا بيان لأهمية العلم لأهمية العلم لله رب العالمين اقرأ باسم ربك أي اقرأ مستعينا بربك فهو خير من يعين على كل أمر سبحانه جل في علاه كن موصولا في شأنك كله بربك ولذا قال اقرأ باسم ربك خلي بالك ما قالش باسم الله لأن المقام هنا مقام تربية مقام إنذار رسالة مقام خلق وتدبير فجاء بصفة الربوبية اللي فيها الخلق والتدبير وتصريف الأمر اقرأ باسم ربك الذي خلق وخلق لم تقيد بمفعول لتفيد العموم فمعاش مثلا خلق شيء معين وإلا قيد به خلق دون مفعول له كلمة الأولى ليفهم إن المقصود بخلق هنا العموم فالخالق هو الله وكل ما سواه مخلوق لله رب العالمين اقرأ باسم ربك الذي خلق في الآية الثانية خلق الإنسان قيده قيد لي من باب التشريف والتكريم لأنه قال في موضع آخر وقد كرمنا بني آدم فالله كرمك أيها الإنسان وجعلك سيدا لهذا الكون سخر لك كل شيء لكي تكون له وحده عابدا موحدا معظما فذكر الإنسان في الآية الثانية من باب التكريم والتشريع. خلق الإنسان من علق، العلق دودة حمراء من دم متجمد، ده معنى العلق، دم متجمد، لأن الدم ينقسم قسمين، في دم متجمد وفي دم مسفوح. المسفوح هو يراق، ده ما تيجي تذبح الذبيحة الدم اللي بيطلع ده ويتغطى، ده اسمه الدم المسفوح وده محرم عليه. وفي الدم المتجمد اللي منه يتم تخليق الإنسان داخل الرحم، وعلق هنا جمع مفردها علقة، لا بنقول شجر، جمع مفرده شجرة، فعلق جمع المفرد منه علقة، الإنسان كان نطفة ثم إيش علقة. إيه العلقة دي؟ دم متجمد بيعلق في جدار الرحم، يعني الأطباء لك يا دودة حمراء كده من دم متجمد بتعلق في جدار الرحم. الماء الرجل طبعا مفرقة اللي هو النطفة وتخصر البويضة، بعد كده بتتحول لعلقة، تبقى قطع الدم متجمد معلقة في جدار الرحم. وكأن الله جل في علاه يقول النبي مجيبا على قوله ما أنا بقارئ، يقول له يا محمد ربك العظيم الذي خلق الإنسان من لا شيء وجعله كائنا حيا يسمع ويبصر ويتكلم ويسود ويقول قادر على أن يجعلك تقرأ تقرأ. ربك لا يعجزه شيء، ولذلك لو تلاحظ عليه اقرأ وربك الأكرم، كثير الكرم والعطاء، يبقى يمكنك انك تقرأ الله الكريم العظيم المعطي سبحانه جل في علاه. إذا قال جاء بصفة الإكرام أيضا ردا على قول نبينا ما أنا بقارئ، لا هتقرأ. فالذي خلق الإنسان من عدم وسخر له الكون ومكنه فيه قادر على أن يحولك من الأمية إلى القراءة، وقد كان هتقرأ القرآن وإن لم تكتب لكن هتقرأ. وقرأ النبي بأمر الله، ولذلك كان جبريل إذا قرأ القرآن تعجل النبي حرصا على حفظه، فنزل آية سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أنت ما تتعبش نفسك خالص، انصت فقط بمجرد أن يقرأ ويطلع منه جبريل ستجد نفسك قد حفظته وقرأته، لأن الذي تولى حفظه في صدرك هو الله، والذي تولى تعليمك أن تقرأ هو الله. انتهت القضية، فما تفكرش كثيرا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. خلي بالك إن القلم من أعظم النعم، عارف ليه؟ لأن نعمة القلم هي التي أدت إلى قيام دين وصلاح عيش، من غير القلم لا يقوم دين ولا يصلح عيش. الله أكبر. عارف ليه؟ لأن علم القراءة فقط بدون كتابة وتدوين هينفع أهل الزمان والجيل اللي عايش. يعني مثلا لو قلنا إن الإمام البخاري لم يدون صحيحا ولم يكتبه بالقلم. يبقى مما ينتفع بعلم البخاري من عاصر البخاري فقط. بموت البخاري انقطع علمه صحيح، لكن ما الذي أبقى البخاري إلى زمننا؟ القلم. فبالقلم يتواصل الأجيال، وبالقلم تنتقل الخبرات، وبالقلم تنتقل المعاني، وبالقلم يقوم الدين. لولا القلم ما وصل الإسلام إلينا، لأنه كان ينتهي مع الصحابة رضي الله عنهم. هذا إيه؟ يعني النبي والصحابة وخلاص، العلم خلاص، مات النبي ومات الصحابة، العلم بتاعهم راح فين؟ معهم. لكن مات النبي، الصحابة عندهم العلم، القرآن والسنة، علمون التابعين، قوم التابعين بدأوا يدونوا العلم ده، يدونوا أصولنا، فوصلت لينا. لو لم يدون يبقى الدين هيجينا؟ أبدا. شوف قيمة القلم، القلم نعمة عظيمة أوي. فبالقلم يقوم الدين، وبالقلم يكون العيش، خبرات وتجارب وحضارات انتقلت عن طريق القلم. التاريخ تلذب من التاريخ. أردت لي دايما أنبهك في مقام العلم أنك تكتب، أردت لي بقول لك فين دفترك وفين قلمك. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأيضا رد على قول نبينا ما أنا بقلم يا محمد، إن ربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم قادر على أن يعلمك الكرم. سبحانه اللي خلى الإنسان يشق البحار وينحت من الجبال قصورا قادر على أن يعلمك الكرم. اقرأ. وهنا القراءة كما ذكرت لكم قراءة ثانية، قراءة بيان وإصلاح عليكم، وقراءة تدوين بالقلم. قراءة البيان والتكلم تنفع صاحبها ومن عاصره وتنقطع بموته، أما قراءة التدوين والتسجيل والكتابة هي التي تبقى على مر الأزمان، ومن خلالها يقوم الدين ويصفو العيش. عشان كده مهم جدا أن تنتبه لقضية العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقيام الحياة على العلم، وأيضا فيها دليل على حسن التدليل. فالعلم لابد أن يكون بتأصيل، لأنه قال اقرأ باسم ربك، خلصة القضية. يبقى العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، لازم يكون عندك منهج، مش علم هوى ولا رأي. من اللحظة الأولى اقرأ باسم ربك انتهت القضية. يبقى العلم نحصله منين؟ من القرآن ومن السنة. منين؟ من القرآن ومن السنة. كن موصولا بربك، اوعى تقول العقل، العقل لابد يكون تابع للنقل. عرفت ليه دعاوى من يسمون أنفسهم بالتنويريين وهم في الأصل ظلاميون؟ لأنهم أرادوا أن يبتعدوا عن المصادر ويحتكموا العقول المستسلة. نقول أن دعوتهم إلى بوار، كما كانت دعوات المعتزلة من قبل إلى بوار، الذين بلغوا العقل وقدسوه على النقل أي على ما جاء في القرآن والسنة، بل جعلوا عقولهم حاكمة على القرآن والسنة. نقول بئس القوم أنتم لا تهلكون إلا أنفسكم، لأن الله تعالى في أولى الآيات قال لنبيه اقرأ باسم ربك. أدي العلم، العلم لا بد أن يكون من كتاب الله وسنة نبيه، العلم له مصدرية والعقل تابع وليس بقائد، يتبع القرآن والسنة بفهم الصحابة، هنا يستقيم لك الفهم. إنما أن تتحلل من المصادر وتدعي العلم هذا هو الجهل، عين الجهل. لذلك معظم هؤلاء تتضارب بهم الأهواء ويتخبطون ومصيرهم إلى مزبلة التاريخ، ويبقى القرآن وتبقى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويبقى العلماء جبال شامخة، سيبقى البخاري بخاريا إلى قيام الساعة، قام وشام على جبين الزمان، وسيبقى مسلم ابن الحجاج شام وقام إلى قيام الساعة، سيبقى أصحاب السنن والفقهاء والعلماء، سيبقى مالك مالكا، سيبقى أبو حنيفة يعلم البشرية، سيبقى أحمد بن حنبل إماما لأهل السنة، وسيبقى الشافعي فقيه الأمة، سيبقى الليث بن سعد، سيبقى الشعبي والأوزاعي، سيبقى شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن القيم، سيبقى شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، لأنهم أخذوا العلم من مصادره بإخلاص وبصدق، فنفع الله بهم البشر. فكل من يأتي ليهمس أو يلمس في هؤلاء نقول سعيك يا هذا غير مشكور، وذنبك يا هذا إن لم تتب إلى ربك ليس بمغفور، وعيبك يا هذا إن تتبعت عورات القمم ليس بمغفور. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يبقى العلم فين؟ المصادر، منهج، يبقى لا يخالف المنهج فليتح. نعم يا ولد.
So kommen wir dann nun, liebe Geschwister, zu den ersten Versen, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat über Jibril a.s. zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yani, es wird überliefert, Jibril a.s. kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in dieser Höhle, wie wir sie vorhin erwähnt haben, und sagte, lies, O Muhammad. Darauf hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geantwortet und hat gesagt, ich bin niemand, der liest, ich kann nicht lesen. Und dann wiederholt es nochmal, lies, O Muhammad. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat dasselbe wieder geantwortet. Und dann kam Jibril mit den ersten Versen und er sagte ihm, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel, lies, und dein Herr ist der Edelste, der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Dies, liebe Geschwister, zu den ersten Versen, die offenbart worden sind, zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala beginnt damit, indem er den ersten Vers offenbart, indem er sagt, lies im Namen deines Herrn. Und dies zeigt die Wichtigkeit des Wissens. Und wenn wir sagen, die Wichtigkeit des Wissens, dann war das nicht nur zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sondern zu jeder Zeit. Liest im Namen deines Herrn. Diese Umma ist eine Umma, die liest und schreibt und die sich Wissen aneignet. So sollte eigentlich unser Zustand sein. Denn wenn du siehst, der erste Vers beginnt damit, indem Allah subhanahu wa ta'ala ihm sagt, lies im Namen deines Herrn. Denn erstens, wie wir erwähnt haben, die Wichtigkeit des Wissens. Aber zweitens auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Ja, aus diesen Versen kann man große Vorzüge entnehmen. Der zweite Teil des Verses, das heißt, lies und dann im Namen deines Herrn. Dass Allah subhanahu wa ta'ala um dieses im Namen deines Herrn deutet auf die Rububiyya, yani die Einheit Allahs azza wa jall in seiner Herrschaft. Ja? Dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm sagt, lies im Namen deines Herrn, derjenige, der erschaffen, Denker, Erschaffer und alles, was mit allem Erschaffenen zu tun hat. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Dass er ihn direkt vom ersten Vers an erzieht und ihm beibringt, lies im Namen deines Herrn. Das ist eine Art der Erziehung. Und dann fährt Allah subhanahu wa ta'ala fort. Und ebenfalls, was gibt zu erwähnen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Aber Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier nicht, lies im Namen deines Herrn, der die Sonne erschaffen hat, oder der den Mond erschaffen hat, oder der die Berge erschaffen hat, oder der den das oder das, sondern Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, und hat es sozusagen offen gelassen. Das heißt allgemein alles. Allah subhanahu wa ta'ala lies im Namen deines Herrn, der alles erschaffen hat. Und nicht nur etwas Spezielles ausgesucht. Und dann fährt Allah subhanahu wa ta'ala fort, indem er sagt, den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel. Und einem Anhängsel, liebe Geschwister, ist sowas wie ein ist das Entwicklungsstadium des Embryos, wie ein Blutklumpen sozusagen. Ja, und die ist yani, wie so ein kleiner roter Pickel. Yani, wenn wir sagen Blutklumpen, dann ist nicht so ein Oschi gemeint, ja, sondern so ein kleiner Blutklumpen, so etwas ganz, ganz Kleines. Und ihr wisst, das Blut lässt sich unterscheiden in Blut, in flüssiges Blut und in Blut wie das hier beim Blutklumpen. Flüssiges Blut ist das zum Beispiel, wenn du ein Tier schlachtest und das Blut spritzt raus. Das ist Blut, das ist flüssiges Blut. Das ist das auch, was für den Muslim nicht erlaubt ist zu essen, ja, von diesem Blut. Aber dann gibt es die zweite Art, und zwar ist dieses harte, ja, wie hier bei diesem Blutklumpen, was natürlich im Inneren der Frau stattfindet, nachdem der Tropfen des Mannes und Tropfen der Frau zusammengekommen ist. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel. Und hier steckt ebenfalls eine Weisheit dahinter. Ja, als würde Allah subhanahu wa ta'ala uns mitteilen wollen, oder als würde er dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mitteilen wollen, lies, auch wenn du nicht in der Lage bist zu lesen oder du bist ein Analphabet, aber derjenige, der den Menschen aus einem Blutgeringsel, Blutklumpen erschaffen hat, ist dazu in der Lage, den Analphabeten lesen zu lassen. Das ist eine weitere Weisheit, die man entnehmen kann aus diesem Vers. Eine lies, derjenige, der den Menschen, der jetzt so aussieht und so gebaut ist, erschaffen hat aus einem Anhängsel, aus einem Blutklumpen, der ist ebenfalls dazu in der Lage, den Analphabeten lesen und schreiben zu lassen. Der ist dazu in der Lage, den Analphabeten lesen und schreiben zu lassen. Und dann fährt Allah subhanahu wa ta'ala fort, indem er sagt, lies und dein Herr ist der Edelste, der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat. Der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat. Und hier, liebe Geschwister, gilt es kurz anzuhalten, um dies zu erläutern. Was ist damit gemeint? Der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat. Man sollte wissen, wie ich vorhin erwähnt habe, diese Umma ist eine Umma, die Wissen hat und die liest und die schreibt. Und das ist die Wichtigkeit des Schreibens. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier, derjenige, der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat. Wenn wir sehen beispielsweise große Gelehrten, oder wir erwähnen es einfach allgemein, wäre das Schreibrohr nicht, oder der Stift sozusagen, dann wäre das Wissen heute nicht bei uns, wie es heute bei uns ist. Denn stell dir mal vor, man würde nichts niederschreiben. Ja? Wir geben ein Beispiel, wie es der Sheikh gegeben hat. Al-Bukhari, rahimahullah. Als er, yani Sahih al-Bukhari, aufgeschrieben hat, ja, stell dir vor, der hätte es nicht aufgeschrieben. Sondern der hätte das Wissen gehabt, dieser Hadith ist Sahih und dieser so, der hätte das Wissen gehabt, aber er hätte es niemals aufgeschrieben. Dann wären die einzigen, die davon Profit geschlagen hätten, diejenigen, die mit ihm zur selben Zeit gelebt hätten. Also diejenigen, die in seiner Umgebung waren, die hätten von ihm profitieren können. er zu sagen, okay, Bukhari hat das gesagt und er hat das gesagt, hast du schon gehört, was er zu diesem Hadith gesagt hat. Aber sobald er stirbt und man würde es nicht niederschreiben, wäre das Wissen weg. Genauso mit Muslim und mit die Bücher der Sunnan oder die großen Gelehrten und so weiter und so fort. Und wenn nicht das schreiben, dann wäre es nicht so, dass das Wissen heute bei uns angekommen wäre. Und deswegen erwähnt der Scheich immer und immer wieder in den Unterrichten, auch für die Schüler, die sitzen, dass ein Schüler des Wissens eigentlich immer ein Heft und ein Stift dabei haben sollte, immer. Damit du dir das Wissen aufschreibst. Denn was bringt dir das heute, ja, wie man so schön sagt, im Arabischen gibt es das Sprichwort, das Wissen ist eine Beute und das Schreiben sind die Fesseln. Das heißt, das Wissen fesselst du damit, indem du niederschreibst. Das Wissen fesselst du damit, indem du niederschreibst. Deswegen die Wichtigkeit des Wissens und des Aufschreibens, damit man diese Dinge aufschreibt und ebenfalls mitnehmen kann. Und ebenfalls gilt es, einen anderen Vorzug zu erwähnen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiterhin in dem Vers, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Und im ersten Vers, wie wir gesagt haben, lies im Namen deines Herrn. Und als wir uns Allah subhanahu wa ta'ala hier mitteilen, hier ist das Wissen zu entnehmen. Vom Koran und von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nicht wie diejenigen, die heute ihren Verstand über alles setzen. Ja, mein Verstand ist über dem, Allah subhanahu wa ta'ala sagt zwar das, aber mein Verstand sagt mir das. Der Prophet sagt das, aber logischer ist es doch so und mein Verstand sagt mir doch so. Diese Personen sind eigentlich irregehend, obwohl er von sich denkt, dass er was Besonderes wäre und mashallah, welch einen Verstand er hat. Aber wenn man es sich richtig anbetrachtet und richtig anschaut, dann ist diese Person eine Person, die in großem Verlust ist. Yani, du kannst reden, wie du möchtest und trotzdem wird Bukhari bleiben. Und Muslim wird Muslim bleiben. Ja, und die großen vier Gelehrten, Malik wird Malik bleiben, Abu Hanifa wird bleiben und Ahmed wird bleiben. Ja, und Shafi'i wird diese Stellung weiterhin haben und Sheikh Islam Ibn Taymiyyah wird diese Stellung haben und Ibn Qayyim wird, und die ganzen Gelehrten, ja, auch wenn du denkst, mein Verstand sagt mir was anderes, als die gesagt haben, trotzdem wirst du sehen, ja, dass es sinnlos ist, wie der Sheikh mehrmals erwähnt hat, wie ein Tier mit Hörnern, das gegen einen großen Berg die ganze Zeit, ja, mit der Hoffnung, diesen Berg irgendwie zu versetzen. Und am Ende des Tages sieht er, dass seine Hörner abgefallen sind, aber der Berg ist immer noch ein Berg, wie er eigentlich ist. Ja? Dies, liebe Geschwister, nur kurz zu erwähnen, wie wichtig es ist, dass man die Verse, die Allah subhanahu wa ta'ala als erstes offenbart hat, dass man auch Wissen darüber hat. Und wir wiederholen die Verse nochmal. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel, lies um dein Herr, der Edelste, der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste, dies zu den ersten fünf Versen, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat.